das Immunsystem hat Probleme, Antikörper, vor allem neutralisierende Antikörper, gegen dieses Spike-Protein vom Lassa-Virus zu machen. Es ist zwar so, dass man dann wahrscheinlich, wenn man mal infiziert war, lebenslang geschützt ist. Allerdings, wie gesagt, man hat oft keine guten neutralisierenden Antikörper, wenn man es überlebt.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 28. Februar 2026 in New York. Und heute geht es um ein interessantes Virus, das Lassa-Virus. Das Lassa-hämorrhagisches Fieber auslöst. Das ist eine sehr schwere Erkrankung und aus diesem Grund ist das Virus auch als Biosicherheitslevel 4 oder Biosicherheitsstufe 4 Virus eingestuft, so wie zum Beispiel Ebola oder auch Marburg. So, was ist jetzt dieses Lassa-Virus? Das ist ein Arenavirus. Das ist verwandt mit unterschiedlichsten anderen Arenaviren, unter anderem auch mit dem lymphozytischen Chorioamnionitis-Virus oder LCMV. Von dem haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört. Das kommt aber auch in Europa vor und wird von der Hausmaus übertragen. Und über das machen wir vielleicht auch mal eine Episode. Es kann auch zu schweren Erkrankungen führen. Aber das Lassa-Virus ist wie alle Arenaviren ein RNA-Virus. Das hat einen Einzelstrang RNA genommen und zwar mit zwei Segmenten. Also wie bei Influenza-Viren gibt es ja auch Segmente. Influenza-Virus hat 8 Segmente, das Lassa-Virus hat eben 2 Segmente. Und normalerweise sage ich immer, das ist entweder ein negativ strengiges Virus oder positiv strengiges Virus. In dem Fall ist es beides. Es ist Ambisense. Das heißt, ein Teil der Proteine wird direkt von der RNA kodiert und der zweite Teil der Proteine, die anderen zwei Proteine, werden vom komplementären Strang der RNA kodiert. Das ist relativ kompliziert bei Arenaviren. Und die haben eben diese zwei Genomsegmente. Eines heißt L-Segment, das steht für Large, also das große Segment, und das kodiert für eine Polymerase und für ein Matrixprotein. Und dann gibt es das S-Segment, steht für Small, das ist das kleine Segment, und das kodiert für ein Spike-Protein. Das nennt man hier Glykoproteinkomplex und auch das Nukleoprotein. Wenn wir uns jetzt die Struktur des Virus anschauen, drinnen haben wir eben diese zwei RNA-Stücke, die werden von einem Nukleoprotein geschützt und da ist eine Polymerase assoziiert damit. Dann haben wir ein Matrixprotein, das quasi das Viruspartikel von innen stabilisiert. Das liegt so auf der Lipidhülle innen an. Dann haben wir eben die Lipidhülle und in der Lipidhülle sitzt dieser Glykoproteinkomplex. Die Viren sind in etwa 50 bis 300 Nanometer im Durchmesser, können sehr groß, sehr klein sein, aber meistens sind es 100 bis 120 Nanometer. Und die sind zwar rund, aber jetzt nicht wirklich schön alle gleich, sondern pleomorphisch, also kann unterschiedliche Formen geben. Manche können eiförmig sein, manche vielleicht ein bisschen länglich, aber grundsätzlich so eine runde Form. Wenn man die im Elektronenmikroskop ansieht, sieht man manchmal dunkle Punkte in den Viruspartikeln drinnen. Und als man das erste Mal gesehen hat, man das assoziiert mit Sandkörnern und daher kommt auch der Name. Sand auf Latein heißt Arena und deswegen heißen die Arenaviren. Man nimmt an, dass das Ribosomen aus der Wirtszelle sind, die da mitverpackt werden, aber ganz sicher ist man sich nicht. Ja, und diese Viren binden an unsere Zellen, indem sie an einen Proteinrezeptor binden, und zwar Alpha-Dystroglykan. Das Virus ist relativ divers, wenn man sich das genetisch anschaut. Man kennt 7 Genotypen, die in Afrika vorkommen. Das Virus ist im Prinzip in Westafrika verbreitet und diese Genotypen findet man eben teilweise im Tierreservoir. In Nigeria, Mali, Sierra Leone, Guinea, Togo und an der Elfenbeinküste. Das ist irgendwie so Westafrika verteilt. Das Virus ist 1969 entdeckt worden. Und zwar, weil sich eine amerikanische Krankenschwester damit infiziert hat, die Laura Wine. Und das ist damals in einem Dorf passiert, im Osten von Nigerien, in der Borno-Provinz. Das ist an der Grenze zu Kamerun. Und das Dorf, wo sie sich infiziert hat, heißt Lassa und daher kommt auch der Name. Die ist dann schwer krank geworden und ist in eine größere Stadt transportiert worden, nach Jos, und ist dort aber dann relativ schnell im Krankenhaus gestorben und hat zwei weitere Krankenschwestern angesteckt, nämlich die Charlotte Shaw, die ist daraufhin auch gestorben, und gewisse Lily Bineo, die aus Upstate New York gekommen ist und eben in Nigerien als Krankenschwester im Einsatz war. Und die hat man dann ausgeflogen und zurück nach New York gebracht. Und die ist dann in New York auf der Columbia University ins Columbia Presbyterian Spital eingeliefert worden. Und das ist ganz interessant, dass, wenn man sich anschaut, wie das damals gemacht wurde, die ist mit einem normalen Linienflug im Prinzip zurück in die USA gebracht worden. Da gab es damals noch relativ wenig Sicherheitsvorkehrungen. Heute wird das mit einem Spezialtransport gemacht werden, in einem Flugzeug, das dafür ausgerüstet ist. Aber das ist eben damals noch nicht so weit entwickelt gewesen, dass man das macht. Die ist dann in ein Koma gefallen und hat die Infektion aber überlebt. Das hat ziemlich lang gedauert, bis die sich wieder erholt hat, aber sie hat das überlebt. Und man hat von dieser Lily Bineo Proben genommen. Die sind dann in den USA nach Yale gebracht worden. Und da haben sich das zwei Virologen angeschaut, und zwar der Jordi Casals, der ursprünglich ein Katalane war, und die Sonja Buckley, das war eine Schweizerin. Und die haben versucht, das Virus zu züchten bzw. Tiere damit zu infizieren, und haben auch Mäuse damit infiziert. Leider hat sich der Jordi Casals und auch einer der Techniker, die dort im Labor gearbeitet haben, der Juan Roman, mit dem Virus infiziert. Der Casals hat es überlebt. Der hat aber auch Plasmatransfusionen bekommen von der Lily Bineo. Also die hat sich schon erholt gehabt. Die hat Antikörper ausgebildet und man hat ihm eben dieses Plasma gegeben, um ihn zu behandeln. Der Techniker, der Juan Roman, ist leider an der Infektion gestorben. Zudem Jordi Casals, muss man auch sagen, der hat relativ viele Viren entdeckt, nicht nur Lassa, der hat auch Zika, das Zika-Virus, das erste Mal beschrieben. Das ist eine ganz interessante Story, und da gibt es ein Buch drüber, das 1974 rausgekommen ist, das nennt sich Fieber, mit einem Rufzeichen dahinter, das hat der John G. Fuller geschrieben. Soweit ich weiß, ist das nicht mehr im Druck erhältlich, aber man kann es überbraucht kaufen. Das ist ein super interessantes Buch, kann ich sehr empfehlen. Ich werde dann Informationen dazu unter dem Podcast teilen. Ja, und nachdem das passiert ist, hat man natürlich die Sicherheitsvorschriften in Yale hochgefahren und das Virus bzw. die Virusisolate sind dann zur CDC geschickt worden und man hat dann in Yale nicht mehr damit gearbeitet. 1972 hat man dann rausgefunden, in welchem Tierreservoir dieses Virus sitzt. Und man hat herausgefunden, dass das in einem Nagetier im Prinzip zirkuliert, und zwar in Mastomys natalensis. Auf Englisch heißt das Nagetier Multi-Mammoth Rat oder Multi-Mammoth Maus. Auf Deutsch heißt das Tier Natal-Vielzitzenmaus. Natal ist eine Provinz in Südafrika und wahrscheinlich hat man es dort die Maus das erste Mal beschrieben. Vielzitzenmaus deshalb, weil die eben 18 bis 24 Zitzen hat, was auch darauf hinweist, dass sich diese Mäuse sehr, sehr schnell vermehren können. Und die kommen im Prinzip ganz Afrika südlich der Sahara vor, also bis runter nach Südafrika. Die Mäuse, wenn sie mal infiziert sind, tragen das Virus lebenslang und scheiden das Virus auch lebenslang aus. Die haben eigentlich wenig Symptome. Das wird über Exkremente ausgeschieden, also über Urin und Kot. Diese Vielzitzenmaus lebt gerne in der Nähe von Menschen und ist ein Schädling. Die dringen auch gerne in Häuser ein und knappern an Lebensmitteln herum, also ganz wie unsere Hausmäuse im Prinzip. Und die hinterlassen halt Kot und Urin, und wenn das trocknet, kann das im Prinzip über Staubpartikel aufgewirbelt werden und eingeatmet werden, und dadurch kann man sich infizieren. Es ist aber oft so, dass Lebensmittel verschmutzt werden von den Exkrementen, und wenn die dann gegessen werden, nicht gekocht sind, dann kann man sich auch anstecken. Und dann gibt es noch ein paar Gegenden, wo diese Ratten gegessen werden, und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, sich anzustecken. Was man noch dazu sagen sollte, diese Ausbrüche mit Lassa-Virus kommen oft als Epidemien, und zwar in der Trockenzeit. Da gibt es anscheinend höhere Wahrscheinlichkeit, dass man sich über diese Mäuse eben ansteckt. Das Virus infiziert unterschiedlichste Zellen. Zuerst mal, wo es auch immer eindringt, in der Lunge, in den Schleimhäuten des Gastrointestinaltrakts. Infiziert auch sehr gut Immunzellen wie Makrophagen und dendritische Zellen. Und das ist problematisch, weil erstens sind das Zellen, die eigentlich Infektionen abwehren sollen, die aber, wenn sie infiziert sind, mit dem Lassevirus eigentlich nicht mehr aktiv sind. Das heißt, die Immunantwort wird schon mal ausgeschalten. Zweitens migrieren diese Zellen recht viel im Körper und verbreiten das Virus damit. Und das ist natürlich auch problematisch. Die Inkubationszeit ist 7 bis 21 Tage. Und dann beginnt das Ganze meistens so mit Influenza-ähnlichen Symptomen. Man kann sogar einen rauen Hals haben, Müdigkeit, Kopfweh, Muskelschmerzen, also so grippeähnliche Symptome am Anfang. Das kann dann schlimmer werden, kann Atemprobleme bekommen. Oft ist auch der Gastrointestinaltrakt betroffen, das heißt, man hat gelegentlich Durchfallsymptome. Es kommt dann zu Blutungen der Schleimhäute und das ist deshalb so, weil das Virus auch Zellen des Gefäßsystems angreift und dann werden die Venen und Arterien im Prinzip durchlässig. Und deswegen nennt man das eben hämorrhagisches Fieber, also Fieber mit Blutungen. Kann dann auch zu Herzmuskelentzündungen kommen, also Myokarditis, und auch zu Gesichtsschwellungen und zum Abfall vom Blutdruck. Nach etwa 10 Tagen, nachdem die Symptome auftreten, kann es zu einer neurologischen Phase kommen und dann tritt meistens Multiorganversagen ein und etwa 14 Tage nach Auftreten der Symptome kommt es dann oft zum Tod. Was auch interessant ist, wenn man die Infektion überlebt, gibt es alle möglichen Folgeschäden. Ein interessanter Folgeschaden ist, dass etwa 30% der Überlebenden Hörschäden haben. Das kann wirklich zu kompletter Taubheit auch führen. Was man auch beobachtet, ist chronische Müdigkeit und Depression. Also das hat durchaus neurologische Langzeitauswirkungen, die Infektion. Wie gefährlich ist diese Infektion jetzt? Man schätzt, dass es etwa 300.000 bis 500.000 Fälle gibt jedes Jahr in der Region und das führt zu etwa 5.000 Toten. Also das ist eine Mortalitätsrate von etwa 1%. Das heißt, viele der Infektionen sind anscheinend gar nicht so schwer, sondern relativ leicht. Aber auf der anderen Seite, Mortalitätsrate von 1% ist trotzdem sehr ernst zu nehmen. Ist natürlich nicht wie bei Ebola, wo vielleicht 50% oder mehr der Infizierten sterben, aber es ist trotzdem problematisch. Wenn man mal die Erkrankung so schwer hat, dass man ins Spital muss, ist die Mortalitätsrate höher. Da sterben dann etwa 15% bis 20% der Fälle. Man muss auch dazu sagen, dass es auf den Ausbruch drauf ankommt. Also das 1% ist im Durchschnitt, aber es gibt durchaus Ausbrüche, wo die Mortalitätsrate bis zu 50% raufgeht. Ganz schwer betroffen sind Schwangere. Im letzten Drittel der Schwangerschaft, da ist die Mortalitätsrate etwa 80%, wenn die sich infizieren. Und das ist dann meistens aber auch so, dass der Fötus infiziert wird. Und auch wenn die Schwangere das überlebt, stirbt der Fötus meistens ab. Und für Babys ist das auch sehr gefährlich. Also wenn Neugeborene sich infizieren, hat man da auch eine Mortalitätsrate von etwa 75%. Und bei Babys führt das zu ganz, ganz schlimmen Symptomen, die oft recht schwere Ödeme, also Einlagerung von Flüssigkeit in den Beinen. Der Bauch schwillt an und die kriegen eben auch Blutungen. Also das ist eine ganz, ganz schierige Erkrankung in Kindern oder in Babys. Die meisten Leute stecken sich eben über Kontakt zu diesen Filzitzenmäusen an. Aber es gibt auch Mensch-zu-Mensch-Übertragung, das ist seltener und da braucht es intensiven Kontakt. Also normalerweise wird das über Körperflüssigkeiten übertragen. Es kann aber auch über Sex übertragen werden. Also man kann das Virus im Sperma von Leuten, die sich schon erholt haben, bis zu 3 Monate nach der Erkrankung feststellen. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist Postmortem Transmission oder Ansteckung im Prinzip durch Kontakt mit Leuten, die an Lassa gestorben sind. Das passiert in diesen Regionen gelegentlich durch besondere Begräbnisriten, ist aber auch in Deutschland schon passiert und dokumentiert, dass sich jemand, der im Bestattungsunternehmen gearbeitet hat, angesteckt hat, weil es nicht klar war, dass die Person, die dort hingebracht wurde, an Lassa gestorben war. An Behandlungsmöglichkeiten gibt es eigentlich recht wenig. Also wenn man das mal hat, man kann den Patienten eigentlich nur helfen, indem man versucht, die Symptome zu lindern und schaut, dass die Flüssigkeitszufuhr hoch genug ist und es nicht zur Dehydration kommt. Man hat auch festgestellt, dass wenn man quasi die Infektion überlebt, dass eigentlich die Immunantwort relativ schlecht ist, relativ niedrig ist. Das Immunsystem hat Probleme, Antikörper, vor allem neutralisierende Antikörper, gegen dieses Spike-Protein vom Lassa-Virus zu machen. Es ist zwar so, dass man dann wahrscheinlich, wenn man mal infiziert war, lebenslang geschützt ist. Allerdings, wie gesagt, man hat oft keine guten neutralisierenden Antikörper, wenn man es überlebt. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass dieses Spike-Protein sehr flexibel ist. Das heißt, es hat keine rigide Struktur wie viele andere Spike-Proteine von Viren. Und dadurch, dass das so flexibel ist, tun sich B-Zellen und das Immunsystem recht schwer, die richtigen Antikörper gegen das Oberflächenprotein herzustellen. Wenn man sich ein bisschen mehr für die Situation in Westafrika und Lassa interessiert, kann ich noch ein weiteres Buch empfehlen. Das nennt sich The Lassa Ward. Das ist von Ross Donaldson geschrieben worden, der als Medizinstudent nach Sierra Leone gegangen ist und dort mit Lassa-Patienten gearbeitet hat. Die Information dazu werde ich auch unter dem Podcast posten. Zu guter Letzt, was macht man, um diese Infektionen zu verhindern? Grundsätzlich versucht man eben, diese Mäuse von Menschen fernzuhalten. Das kann gelingen durch Barrieren, durch Fallen und so weiter und so fort. Und man arbeitet auch an Impfstoffen, aber das ist gar nicht so einfach, eben wegen der Flexibilität von diesem Spike-Protein, weil es recht schwer ist, gute Immunantworten auszulösen. Aber es gibt Impfstoffe mittlerweile, die in klinischen Studien getestet werden. In frühen klinischen Studien leider. Also da ist man noch nicht so weit. Ein Impfstoff, der basiert auf dem Vektor, und zwar auf dem Vesicular Stomatitis Virus, ist in Phase 2, also der ist ein bisschen weiter. Das Impfstoffkonzept hier ist sehr ähnlich zu dem Impfstoff, den man erfolgreich für Ebola entwickelt hat. Also das könnte durchaus funktionieren. Aber wie gesagt, der ist erst in Phase 2. Und dann gibt es weitere Ansätze, DNA-Impfstoffe, Adenovirus-basierende Vektorimpfstoffe, inaktivierte Impfstoffe. Das ist nicht wirklich inaktiviertes Lassa-Virus, sondern ein Tollwut-Vektor, der das Lassa-Spike-Protein an der Oberfläche hat, das man dann inaktiviert. Also so einen Ansatz gibt es auch. Und dann gab es auch einen Ansatz, wo man einen Masernimpfstoff verwendet hat, der auch das Lassa-Virus-Spike-Protein herstellen konnte. Und das wollte man auch als Impfstoff verwenden. Das ist in Phase 1 getestet worden, ist aber, soweit ich weiß, eingestellt worden. Das war, glaube ich, eine Entwicklung der Firma Demis in Wien, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Also ein paar Ansätze sind in frühen klinischen Studien. Ein Ansatz ist in Phase 2. Und hoffentlich funktionieren einige dieser Impfstoffe in der Zukunft. Aber ich glaube, das wird noch eine Zeit lang dauern, bis man die wirklich gegen die Erkrankung in Phase 3 Studien testen kann. Erstens, weil das relativ teuer ist und zweitens, weil man eben nicht weiß, ob die Immunantworten gut genug sind. Ja, das war's für heute mit dem Lassa-Virus. Sehr interessantes Virus, über das man vielleicht Bescheid wissen sollte, wenn man in Westafrika unterwegs ist. Es ist doch sehr verbreitet. Man sollte sich auf jeden Fall von diesen Filzitzenmäusen fernhalten. Leider haben wir momentan wenig Behandlungsmöglichkeiten, wenn jemand an Lassa erkrankt ist. Und es gibt leider auch noch keinen Impfstoff. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und wie immer, wenn es Fragen, Anregungen, Kommentare gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn es Interesse gibt, den Podcast zu unterstützen, kann man das jederzeit auf Steady tun. Da gibt es auch einen Link dazu unter dem Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.